Wer mich kennt, der weiß, dass ich Natur ganz besonders liebe und dass ich in der Natur unheimlich auftanken kann. Einfach rauszugehen und durchzuatmen, das ist wie ein Aufatmen für meine Seele. Und in der Natur liebe ich vor allem auch die unterschiedlichen Bäume. Ich kann mir Natur ohne Bäume gar nicht vorstellen. Überleg doch mal einen Moment. In der Natur gäbe es keine Bäume. Dann würdest du vielleicht sagen, am Strand habe ich es am liebsten, da vermisse ich sie nicht. Aber so grundlegend, wenn du mal kurz innehältst, es gäbe keine Bäume. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe sogar in meinem Büro ein riesengroßes Bild mit Bäumen. Weil ich einfach auf Bäume schauen will. Die sind sowas von inspirierend für mich, in vielerlei Hinsicht. Und es gibt ja auch so viele unterschiedliche Bäume. Wir haben ja die Wurzelexperten hier heute vorne gehabt. Überragend, vielen Dank ihr beiden. Das war eine richtig gute Einstimmung für unsere Predigtreihe. Es gibt so viele unterschiedliche Bäume. Wenn ich an die starke Eiche denke, die gute deutsche Eiche, hat Philipp gesagt, die haut so schnell nicht um. Oder in Schweden häufig die zarten Eichen. Die zarten Birken, die starken Eichen und die zarten Birken, ne, diesen Kontrast auszusehen. Oder wenn ich dann so weiter gucke an manchen Gewässern, dann sind da so die Weiden, die sich so schön schwingen. Fährst du mit dem Kajak entlang und dann ist da wieder so eine Weide. Oder ich musste denken, vor 2 Jahren war ich in Kalifornien, in diesem großen Nationalpark mit den dicken Mammutbäumen, diesen Redwood Forest Bäumen. Diese Bäume sind einfach unbeschreibbar. Die sind so groß und so dick, das kannst du gar nicht irgendwie begreifen. Die sind so groß, dass sie teilweise bis zu einem, ich habe nochmal nachgeguckt, 25-stöckigen Hochhaus hoch werden und bis zu 30 Meter Durchmesser. Ich habe mal versucht, mit den 2 Leuten, mit denen ich da war, zu dritt, einen solchen zu umarmen. Und dann haben wir Fotos gemacht. Also, das sieht aus, als ob wir gar nicht auf dem Bild sind. Und ich habe ein kleines Video drehen lassen, als Gruß für meine Familie. Da bin ich hinter einem dieser dicken Mammutbäume hervorgekommen und habe gerufen, sucht mich. Und auf diesem Bild denkst du, da kommt eine Maus. Das ist unglaublich. Die sind so riesig, die Bäume, dass du denkst, wow, die haut's nie um. Und wenn man über Bäume nachdenkt, dann gibt es ja auch noch all die Jahreszeiten, ne? Und die Veränderung der Bäume. Ich find's überragend, wie die jetzt so langsam ihr Laub abwerfen, die Färbung und in manchen Landstrichen hier auf unserem wunderschönen Erdball, da denkt man, ey, ist das golden hier, das strahlt ja sowas von. Man ist tief berührt davon. Und ich habe gedacht, als ich so mich reingefuchst habe in dieses Verwurzelung, in diese Baumthematik, habe ich gedacht, das ist auch ein Grund, warum ich diese Gemeinde so liebe. Weil es hier so viele unterschiedliche Bäume gibt. Und ihr wisst, was ich meine. Menschen. Es gibt hier so viele unterschiedliche Leute. Ich liebe das so sehr, mit euch unterwegs zu sein. Ist ja keiner gleich dem anderen. Und übrigens sind auch manche in ganz anderen Jahreszeiten als andere gerade. So, manche blühen gerade auf, manche werfen gerade Laub ab. Es ist gut. Es ist gut. Ja, ich meine jetzt nicht unser Haar, ne? So, da sind wir auch sehr unterschiedlich unterwegs. Und ihr Lieben, wenn ich so überlege, heute und auch in unserer neuen Predigtreihe, die wir ja heute beginnen, dann soll es weniger darum gehen, welche Art von Baum sind wir. Darum geht's nicht. Es geht um was viel Wesentlicheres. Es geht um was Tieferliegenderes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um unsere Wurzeln. Es geht um unsere Verwurzelung. Das Zentralste beim Baum. Und ein Baum kann ja nach außen noch so schön sein. So dick, so stabil. Wenn er nicht gut verwurzelt ist, und das haben wir eben gehört, dann haut es ihn bei Stürmen um. Es haut ihn einfach um. Entweder hatte er keine tiefen Wurzeln oder es gab eine lange Zeit von Trockenheit. Und die Nährstoffe können nicht mehr gezogen werden. Oder wie Philipp sagte, sie können nicht mehr gespeichert werden über zu lange Zeit. Sie werden ja auch gespeichert in den Wurzeln. Aber irgendwann ist Wurzel leer, Flasche leer. Und dann kann das nach außen noch so schön aussehen. Dann haut es diese Bäume um. Und ich sage euch, es hat mich richtig getroffen. Ich habe eine Lieblingsjoggingstrecke, die unweit von unserem Haus losgeht. Da laufe ich an der Ilmenau entlang, Rote Schleuse, Wilschenbruch, Tiergarten, ist ein Traum. Also wer da schon mal gewesen ist und wer nicht, da geht er spazieren, geht er joggen, ist ein Traum. Und als es letztes Jahr diese Dürre gab, ich konnte nicht glauben, dass es zwei dieser richtig dicken Oschis niedergestreckt hat. Die waren entwurzelt. Und ich hätte wetten können, die werden im Leben nie weichen. Die standen ja schon seit Generationen da. Und ich habe manches Mal gedacht, wenn ich da entlang joggte, ich würde gerne mal ihre Geschichten hören. Kennt ihr das? Wenn ihr so an Bäumen entlang geht und ihr denkt, oh, die stehen ja schon Jahrhunderte. Oh, könntet ihr reden? Was könntet ihr erzählen? Und nun lagen sie da, entwurzelt. Und inzwischen sind sie schon weggeschnibbelt und vielleicht schon in irgendeinem Kamin. Nein! Und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Das haut sogar so einen dicken Oschi um. Was für Lektionen für uns, ihr Lieben. Nach außen hin kann alles schier und glatt sein. Geschmeidig. Wie geht's? Läuft. Nach außen hin läuft's. Aber ob unsere Wurzeln wirklich ausgestreckt sind, an gute Quellen, das kann man nach außen hin, und ich sage mal ganz bewusst, zunächst einmal nicht sehen. Zunächst einmal nicht. Oder wenn wir längere Zeit eine innere Trockenheit haben, dann bleibt es mittelfristig nicht ohne Auswirkung. Und das ist garantiert. Dann wird es Auswirkung haben. Es gibt einen sehr wichtigen Bibeltext, den wir mal als Grundlage nehmen für den Auftakt unserer Predigtreihe hier aus dem Kolosserbrief. Und die ersten beiden Verse, die hängen über meinem Schreibtisch. Die will ich nicht aus den Augen verlieren. Ich meine, es geht euch ja bestimmt mit manchen Bibelversen auch so, und theoretisch könnte man die ganze Bibel aufhängen. Aber manche Bibelverse, da denkst du, da will ich dran erinnert werden. Und diese beiden ersten Verse, ich lese euch vor aus Kolosser 2, Verse 6 bis 10, die ersten beiden, die nehmen uns direkt in unser Thema mit hinein. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Und es geht so weiter. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude oder hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Was für ein Text. Zunächst einmal erkennen wir eine Unterscheidung in genau zwei Gruppen. Und ich glaube, in die zwei Gruppen, die überall versammelt sind, auch hier heute Morgen, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, das spricht von einer Unterscheidung. Es gibt diejenigen, die haben Jesus als ihren Herrn angenommen. Und es gibt diejenigen, die haben ihn noch nicht angenommen und folgen vielleicht ihren eigenen Wegen oder anderen Herren. Die haben noch nicht ihr Vertrauen in Christus ausgedrückt. Bewusst oder unbewusst folgen sie irgendjemand anderem. Und zu welcher Gruppe du gehörst, das kannst du natürlich nur ganz persönlich beantworten. Aber wie kann ich denn in Jesus verwurzelt werden? Und es beginnt mit diesem so einfachen, wesentlichen, schlichten Schritt. Jesus Christus als persönlichen Herrn anzunehmen. Darum geht's. Darum geht's. Ihm mein Vertrauen zu schenken, mich ihm anzuvertrauen. Und manche könnten denken, das ist doch der one and only, der wichtige, der einzige Schritt. Da ist man doch angekommen. Und wenn wir unseren Text richtig lesen hier, dann kann ich euch sagen, und ich versichere euch heute Morgen, da seid ihr nicht angekommen. Da geht's jetzt richtig los. Das ist sozusagen der Startschuss. Und jedem Startschuss muss ein Rennen folgen, oder? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Aber mit Jesus wirklich zu leben und aus ihm Kraft zu ziehen, meine Wurzeln in ihn zu versenken und aus ihm zu schöpfen, das ist was anderes, als lediglich nur einmal Ja gesagt zu haben. Gestern hatten wir eine wunderschöne Trauung. Und ihr seid heute Morgen sogar hier. Es gibt manche, die sind einfach nicht zu stoppen. Irene und Peter, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ihr seid gestartet in eurer Ehe. Und das ist ja so, wenn man zum Beispiel vom Standesamt sagt, ja, oder ja, ich will, oder vom Traualtar, ja, mit Gottes Hilfe, dann ist das ein wesentlicher erster Schritt. Aber alle, die hier sitzen und schon 2 Tage länger verheiratet sind, die würden doch sofort zustimmen, zu sagen, aber das Entscheidende kommt, oder? Oder? Dann gilt es doch, die Ehe zu hegen, zu pflegen, zu gestalten, zu nähren. Ansonsten wird sie eingehen. Wir haben ja so eine Redewendung in unserem Wortschatz. Der Volksmund sagt, in den sicheren Hafen der Ehe einlaufen. Und ich denke, was ist das denn bitte für ein Humbug? Wofür ist denn bitte das Schiff gemacht? Fürs offene, risikofreudige Meer, wo die Winde und Stürme toben. Was meint ihr? Das Schiff wird gebaut. Wunderschön. Und dann läuft das in den sicheren Hafen ein und wird geschniegelt und gestriegelt und gestreichelt und geputzt. Und ist es dafür gemacht? Nein. Ihr seid in den sicheren Hafen der Ehe eingelaufen im Sinne von Tür zu nach hinten. Es gibt keine andere mehr für dich, Peter, kein anderer mehr für dich, Irene. Das ist sicher. Das ist der Hafen. Und dann geht's raus aufs offene Meer. Abenteuer. Und wir denken manchmal ähnlich mit Jesus. Wir haben doch Ja gesagt. Wir haben ihm doch unser Leben gegeben. Wir haben uns doch bekehrt. Sind doch wiedergeboren, sind doch Christen. Ja, und jetzt? Jetzt beginnt's. Wenn wir jetzt Stopp sagen würden, dann hat das gar nichts damit zu tun, was die Bibel meint mit Jünger Jesu, mit Nachfolger. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Nichts mit unserer Predigtreihe, nichts mit diesem Text. Dann ist es ein kurzes Andocken und dann kommt ein Sturm und man weht wie ein Blatt im Winde. Und dann kommen irgendwelche, wie das hier so schön oder nicht schön stand, irgendwelche, wie haben Sie es genannt, Gedankengebäude, hochtrabender Unsinn. Und man ist gleich verwehrt. Man weiß gar nicht, man ist nicht verwurzelt. Ja, ich will. So beginnt dieses Leben mit Jesus. Das ist meine Entscheidung. Aber dann braucht es eine Verwurzelung in Jesus, um auch aus ihm zu leben. Und wie lebe ich denn bitte? Wie erlebe ich seine Fülle? Wie erlebe ich es in meinem Leben und werde auch widerstandsfähig bei den Stürmen, die kommen? Dass Stürme kommen, da sind wir uns einig. Wir sind jetzt nicht auf irgendwie Wolke 7 hier und sagen, Stürme, die sind da unten, aber hier nicht mehr. Stürme sind da im Leben. Aber wie werde ich denn widerstandsfähig? Und unser heutiger Bibeltext, der drückt das ja so aus, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Also lebt mit ihm, seid ihm gehorsam und dann die Wurzeln in seinen Boden und aus ihm zu schöpfen. Dann werden wir im Glauben wachsen und wir werden standhaft werden. Das ist uns versprochen. Und bevor ich gerne mit euch ein bisschen tiefer einblicken möchte in dieses Wurzeln einsenken und aus ihm zu schöpfen, möchte ich gerne mit euch einen kurzen Wurzelcheck machen. Ja? Seid ihr bereit? Wir machen mal einen Wurzelcheck. Ich lade euch ein. Und wenn ihr sagt, oh, Wurzel, muss ich da mitmachen? Also manchmal denken wir bei allem anderen, das checken wir regelmäßig, unser Auto natürlich. Klar, sicherheitsrelevant. Wie gut, dass es TÜV gibt. Und unser Leben? es wäre auch ganz gut, wenn wir da mal ab und zu einen TÜV hätten. Wenn wir mal uns so einem Sicherheitscheck unterziehen würden. Also, einen kleinen Wurzelcheck. Wenn du die Fragen, die ich dir gleich stelle, mit Ja beantworten kannst, dann spricht das auf jeden Fall schon mal für eine tendenziell gesunde Verwurzelung. Das sind tiefe Fragen. Aber wir wollen ja tief gehen jetzt hier heute. Ja, ich mute sie euch mal zu, ihr antwortet innerlich. Bist du so von Gottes Liebe erfüllt, dass du auch die lieben kannst, die du eigentlich nicht magst? Regiert in dir seine Freude, auch wenn es vielleicht gerade im Leben nicht viel zum Freuen gibt? Lebst du aus seinem Frieden, auch wenn hier und da in deinem Leben ein Sturm ausbricht? Hast du seine Geduld, um deine Lebenssituation zu tragen und zu ertragen? Krankheit, schwierige Menschen um dich herum, deine Arbeitssituation. Wird an dir seine Freundlichkeit sichtbar, auch wenn man dir gerade unfreundlich gesonnen ist? Siegt in dir seine Treue, wenn der andere gerade eigentlich vielleicht was richtig strafemäßig verdient hätte? Bleibst du treu, auch wenn es dir gerade viel abverlangt? Regiert in dir seine Sanftmut, auch wenn du gerade ausrasten könntest, weil du dermaßen provoziert worden bist? Widerstehst du mit Selbstbeherrschung, wenn die Versuchung vor deiner Tür lauert? Wer hat erkannt, woher die Fragen stammen? Sie stammen aus Galater 5 und sind die Früchte des Geistes. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, heißt es dort, wird eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Diese Frucht nämlich. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist starker Tobak, ihr Lieben. Wir gehen tief. Und diese Dinge, die wachsen aus uns heraus, wenn wir fest in Christus verwurzelt sind. Wenn wir das aus Jesus beziehen, was er in seiner Fülle bereithält für dich und mich. Und Jesus hat ja auf Erden immer wieder betont, er und der Vater, sie sind eins. Und ihr Lieben, um diese Verbindung geht es. Es geht um die Verbindung mit deinem himmlischen Vater. Und wenn wir wissen wollen, wie es um unsere Wurzeln bestellt ist, dann sind wir gut beraten, mal einen Blick auf unsere Früchte zu werfen. Welche Früchte kommen eigentlich in unserem Leben zum Vorschein? Wie wird Jesus sichtbar in meinem Leben? Merken Menschen wirklich, dass da Geduld zunimmt? Liebe? Selbstbeherrschung? Merken Menschen das? Oder mache ich mir was vor? Und wir sind uns, glaube ich, einig, aus eigener Kraft ist es nicht machbar. Darüber wird übrigens Sarah nächsten Sonntag predigen. Verwurzelt, um Frucht zu tragen. Welche Frucht kommt denn da vor? Peter Scacero, manche von euch lesen seine Bücher, kennen ihn, ein amerikanischer Pastor und Autor, hat einen Ausdruck geprägt, den ich ganz spannend finde. Er spricht von der Second-Hand-Spiritualität, also sozusagen Glauben aus zweiter Hand zu erleben. Und damit meint er, dass wir unterwegs sind, Predigten hören, Bücher lesen, auf Kongressen uns tummeln, alles Dinge, die richtig super sind. Und dazu mache ich euch Mut. Schön, dass ihr übrigens heute da seid in dieser Predigt. Das ist ja auch ein Zeichen erstmal. Das ist alles wichtig. Aber die Gefahr ist, wenn Menschen versuchen, von den Glaubenswurzeln anderer Kraft zu beziehen. Das wird nicht klappen. Du kannst nur aus deiner Beziehung mit Jesus selber Kraft ziehen. Du bist für deine Jesus-Beziehung selber verantwortlich. Von ihm zu trinken. Wenn du von Wurzeln anderer leben möchtest, dann wirst du verkümmern. Das wird nicht klappen. Und vielleicht kann ich dich heute Morgen fragen, wo zapfst du denn deine Kraft her? Wo zapfst du deine Kraft her? Manchmal denken wir können das ein bisschen delegieren. Und wir laufen auch rum und da gibt es irgendwelche Koryphäen und wir verfolgen die im Internet und sonst wie und die sind ganz besonders gesalbt und da müssen wir ganz viel. Aber letztendlich ist es so im Glauben, wie mit allen anderen wesentlichen Dingen. Stell dir vor, mal einige Jahrzehnte zurück bei manchen im Leben, du möchtest schwimmen lernen. Hast einen Eifer, dein Seepferdchen zu machen. Und dann bist du am Beckenrand und guckst zu, wie die anderen schwimmen. Kannst auch einiges drüber lernen. Du wirst nie schwimmen lernen, wenn du nicht selber reinspringst und erlebst, dass das Wasser dich trägt. Da wirst du nicht schwimmen lernen. Im Glauben ist es genauso. Ihr Lieben, wir sind selber verantwortlich für unsere Beziehung mit Jesus. Ganz persönlich. Dass wir unsere Wurzeln ausstrecken und selber von ihm Kraft ziehen. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Schöpft aus ihm, dann werdet ihr wachsen und standhaft werden. Aber wie senke ich denn meine Wurzeln eigentlich in Jesus, um aus ihm zu schöpfen? Das klingt ja richtig nett, aber wie geht das denn? Und ihr Lieben, es gibt keine Abkürzung, als Zeit mit ihm zu verbringen. Es gibt keine Abkürzung. So wie Jesus sich auch regelmäßig zurückgezogen hat, um wirklich bewusst und gezielt Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um, ich würde mal so sagen, in seiner Gegenwart zu baden. Jesus hat sich Zeit genommen, wo alle anderen sagten, wo bist du eigentlich? Du bist gebraucht. Da badete er in der Gegenwart Gottes. Da kann man sagen, Mensch, das ist immer Luxus. Das ist überhaupt kein Luxus. Das ist lebensnotwendig. In dieser Verbindung zu leben. Wir brauchen es genauso. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kann dir heute keinen anderen Weg offerieren. Als für dich selber die Gegenwart Gottes zu schmecken, zu kennen, in ihr zu leben. Und ich möchte euch einen Schlüssel dafür nahebringen, wie das funktionieren kann. Gute Gewohnheiten. Es gibt nämlich eine Macht von guten Gewohnheiten. Wisst ihr das eigentlich? Wir haben so viele Entscheidungen täglich zu treffen. Gehirnforscher haben das mal versucht herauszufinden. Wie viele Entscheidungen treffen wir täglich? Nicht nur 1, 2, 3.000. 20.000! 20.000 Entscheidungen! Zum Glück sind nicht alle bewusst. So, dann würden wir ja hier kollabieren. Ne? Aber du hast heute Morgen schon viele Entscheidungen getroffen. Sonst wärst du nicht so gekleidet, nicht so frisiert. Sonst wärst du gar nicht hier. Und sonst würdest du vielleicht da liegen und nicht da sitzen oder wie auch immer. Du hast viele gute Entscheidungen getroffen. Das ist erstmal großartig. Ich gratuliere. Ich bin dankbar, dass wir über manche Dinge nicht mehr nachdenken müssen, sondern das ist zu guten Gewohnheiten geworden. Zähne putzen denkst du nicht mehr drüber nach. Autofahren auch nicht mehr. Also du solltest denken, wenn du fährst. Aber ne, das hilft so. Und manche denken, Mensch, die sollen mal... Nein, ne? Aber du denkst ja nicht mehr nach, warte mal, einsteigen und erst anschnallen, Spiegel, Kupplung. Du setzt dich rein und machst das und fährst los. Und das ist bei den meisten Sachen, die sind automatisiert. Warum eigentlich? Entscheidungen, die wir immer wieder gleich getroffen haben, spuren sich ein und werden zu einer Gewohnheit. Und je häufiger ein bestimmtes Verhalten bereits ausgeführt wurde, desto eher ist es eine Gewohnheit, so wird gesagt. Übrigens auch beim Einkaufsverhalten. Du müsstest jedes Mal überlegen, wenn du nicht gerade beim Discounter einkaufst, welche Mehlsorte denn jetzt? Welche Milchsorte? Ich bin froh für die Discounter. Milch, Mehl, Butter. Das erleichtert ja auch das Leben. Und du hast ja einige Gewohnheiten, dessen bist du dir gar nicht bewusst. Und wir zeigen jeden Tag hunderte von automatisierten Verhaltensabläufen, die uns im besten Fall das Leben eben auch erleichtern. Aber es gibt nicht nur gute Gewohnheiten. Es gibt auch andere, oder? Vielleicht habt ihr die Aussage schon manchmal gehört von Leuten, die sagen, so bin ich nun mal. Ja, toll. Und dann ändere dich doch bitte mal. Manche entschuldigen ihr Verhalten, das grottenschlecht ist, damit, dass sie nun mal so sind. Ja, da hast du dir eine schlechte Gewohnheit angeeignet. Und die wieder umzuprogrammieren, dauert. Aber ich möchte uns heute dafür einladen, dass wir richtig gute Gewohnheiten an den Tag legen, um eben in unsere Verwurzelung zu wachsen und Kraft zu schöpfen. Und ich gebe euch 3 kurze Tipps. Der erste Tipp, und die sind so einfach, dass ihr die alle wisst. Aber ihr wisst ja auch, dass ihr selber für eure Jesusbeziehung zuständig seid und das nicht second hand leben dürft. Und die erste, liest die Bibel.
Und sie sagen, klar, ist ja logisch. Pflichtlektüre. Okay. Liest du sie als Pflichtlektüre? Oder liest du sie mit einer Offenheit, mit einer Liebe, mit einer Erwartungshaltung? Liest du die, dass du gleichsam von ihm gelesen wirst? Und manche sagen, wie bitte? Die Bibel wirklich lesen? Ja, lesen. Lies die Bibel. Du für dich. Lies sie einfach. Und das scheint zu einfach zu sein für uns. Weil es immer wieder in den ganzen Magazinen, die es so gibt zu den Themen, wie sind die Christen heute unterwegs, ist das zum Beispiel ein Thema, wo steht, die Christen lesen ihre Bibel nicht mehr. Ich glaube, wir müssen dem neu gewahr werden. Wir können keine Kraft schöpfen aus ihm, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen. Das geht nicht. Und wie liest du denn? Es ist gut, dass du im Kontext mal liest. Lies nicht nur ein Vers, ist auch gut. Aber lies mal ein bisschen im Zusammenhang. Lies auch mal ganze Bücher. Manche, die dauern nur 2,5 Minuten. Die kannst du auf einer Klositzung lesen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo du lesen kannst. Du kannst ja vielleicht auch irgendwo Bibeln geöffnet hinlegen. Da guckst du immer mal wieder rein. Und lies gerne mal laut. Das ist hilfreich, weil du gleichsam auch hörst. Lies vielleicht auch mit anderen. Vielleicht könntet ihr im Hauskreis mal sagen, wir reden nicht so viel darüber, sondern wir lesen mal. Einfach mal eine halbe Stunde gemeinsam Bibel lesen. Wow, das ist wirklich mal eine Kraftnahrung. Ein richtiger Energieriegel. Psalm 1 sagt das. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat allein am Wort des Herrn. Wie ist der? Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Der saugt und zieht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Auf wen bezieht sich das nochmal? Auf den, der seine Lust hat, allein am Wort des Herrn. Und du sagst, ich habe meine Frust am Wort des Herrn, aber meine Lust. Fang an zu lesen. Fang an zu lesen. Und lass dich nicht unbedingt abhalten von den schwierigen Stellen, die kommen. Ich treffe immer wieder auf Rückmeldungen, dass Leute sagen, ja, aber das habe ich nicht verstanden und habe ich nicht weitergelesen. Das ist manchmal auch eine willkommene Flucht. Dass wir sagen, ich habe ja versucht, aber das kann ja keiner verstehen. Vielleicht sagt euch der amerikanische Schriftsteller Mark Twain etwas. Der hat gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich Schwierigkeiten mit den Stellen habe, die ich verstehe. Was kann er gemeint haben? Ihr Lieben, das meiste verstehen wir aber richtig gut. Richtig gut. Und wir werden sehr beschäftigt damit, das umzusetzen. Aber wir verstehen ja das und das nicht, also von daher. Wisst ihr, manchmal ist das eine gute Ausrede. Wir verstehen das meiste. Lasst es uns doch leben. Und einfach bei manchen Stellen, die du nicht verstehst, liest du einfach weiter. Da liest du einfach weiter. Warum ist es gut, das Wort Gottes zu lesen? Es ist die Wahrheit. Und es hat Kraft. Und wir brauchen in unserer Zeit der Fake News, brauchen wir verlässliche Quellen. Wem oder was kann ich überhaupt noch vertrauen? Was ist wirklich wahr? Und ich sage dir, es gibt eine ganz schlichte Antwort darauf heute und die hat es in sich. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Da kannst du natürlich argumentieren und sagen, ne, glaube ich nicht. Oder du probierst es aus und sagst, ich setze mich dieser Wahrheit aus. Und das Wort Gottes ist das geoffenbarte Wort. Es ist quick, lebendig und wirksam. Und Gott selber ist es ja, der durch dieses Wort spricht, wenn wir ihn denn zulassen. Es gibt ja diesen Vers im Hebräer. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert. Durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und dann können manche sagen, das will ich gar nicht. Also so nah soll mir das Wort Gottes ja auch nicht kommen. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann entwickelt das eine absolute Power. Dann entwickelt das so eine Kraft. Und ihr Lieben, wir wollen gemeinsam dafür werben. Lasst uns Wort Gottes lesen. Lasst uns darin zu Hause sein und die Wirkungsweisen richtig entfalten. Es gibt ja viele Wirkungsweisen mit ganz unterschiedlichen Bildern, die beschrieben werden. Das Wort Gottes wird als Wasser bezeichnet. Es hat reinigende Kraft, Erfrischung oder als Milch, es ist unsere Nahrung, als Licht, Wegweisung oder als Schwert, das Wort Gottes wie ein Schwert. Du kannst es einsetzen. Wie ein Spiegel, das ist eine Selbsterkenntnis. Oder wie ein Feuer, es läutert mich. Wie ein Hammer, es hat Kraft, es hat Autorität. Oder wie ein Same, das ist eine Frucht, die wächst. Verwurzelt, um Kraft zu schöpfen. Ein geistlicher Leiter hat vor über 100 Jahren mal ein Zitat gebracht. Er hat gesagt, je mehr wir das Evangelium lesen, desto stärker werden wir sein. Und das bringe ich uns heute Morgen ganz nah. Lasst uns Wort Gottes lesen und daraus unsere Kraft beziehen. Und eine zweite Gewohnheit. Bete. Wäre das noch schlichter jetzt hier heute? Ihr Lieben, das ist genau so schlicht gemeint. Es geht um die Verbindung mit Jesus, die wir zu pflegen haben. Wir könnten auch sagen, Wurzelpflege betreiben. Und wie betreibe ich das denn? Wir sprechen immer mal wieder darum, wie wichtig das ist. Wir haben alle unseren unterschiedlichen Zugang und das auch zu wissen und zu unterscheiden. Nicht alle haben den Zugang oder jenen. Das ist okay. Aber wenn es um die Bibel und Gebet geht, da kommen wir nicht drum herum, Wurzelpflege hier zu betreiben und Kraft zu schöpfen. Und Jesus war ja immer mit seinem Vater verbunden. Immer. Und dennoch suchte er ganz gezielt Zeiten des ungestörten Gesprächs mit seinem himmlischen Vater. Er zog sich immer wieder zurück, um zu beten. Und das war für ihn keine religiöse Pflichterfüllung. Er hat nicht Gebet abgehakt. Das war Liebesbeziehung. Das ist Beziehungspflege. Und wir lesen das überall in den Psalmen. Das ist ja das Gebetsbuch der Bibel. Wie wesentlich Gebet als Beziehungspflege ist, als Kraftquelle. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann wird uns ja manchmal richtig so ein bisschen schaudrig. Kann man so mit Gott reden? Darf man das? Die Beter bringen sich zunächst einmal erst selber mit. Mit all ihrem Päckchen. Sie kommen erst mal an bei Gott und schütten ihr Herz bei Gott aus. Und denken, ey, das steht in der Bibel, das muss so zensiert sein. Nein, das hält Gott aus. Weißt du, dass er dich aushält? Und mich? Er hält uns aus. Wir dürfen vor Gott erstmal sein. Wir dürfen all das bringen, was uns beschäftigt. Aber dann sehen wir in jedem dieser Gebete ein Turning Point. Dann ist da ein Wendepunkt. Was passiert nämlich? Die Beter kommen bei Gott an. Und auf einmal sind sie in seiner Gegenwart und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Sie schmecken die Gegenwart Gottes. Und ich meine, das müssen wir kennen. Wie können wir die Gegenwart kennen, wenn wir nicht beten? Und das kann dir keiner abnehmen. Da kannst du dich auch nicht einklinken irgendwo und sagen, ja, die beten ja. Das ist deine persönliche Beziehungspflege. Baue dir zusätzlich zu deiner ständigen Verbindung mit Jesus, die du ja hast, diese ganz bewussten Zeiten des Gesprächs mit ihm ein. Vielleicht darf ich dir einmal eine unbequeme Frage stellen heute. Ist Gemeinschaft mit Jesus für dich eher Kraftquelle oder eher Anstrengung? Ist Gemeinschaft mit Jesus für dich eher Kraftquelle oder Anstrengung? Und ich wünsche mir, dass wir in das lebendige Miteinander hineinwachsen. Nichts Selbstgemachtes, Abzuhakendes, wie so eine To-Do-Liste. Gebetet habe ich heute auch schon. Okay. Und Beziehung gelebt? Auf allen anderen Ebenen, wenn man sagt, das reicht nicht in Beziehung. Peter und Irene, das reicht nicht, wenn ihr heute Morgen schon mal geredet habt. Das reicht auch nicht für die nächste Woche. Das muss gepflegt werden. Es muss wie eine Liebesbeziehung sein. Vielleicht könnt ihr gleich heute mal für euch sagen, ich versuche das. Ich nehme immer so eine Zeit. Kann man übrigens auch gut in der Natur machen, kleiner Tipp. Im Wilschenbruch kann man es wunderbar machen. Spazieren zu gehen an der Ilmenau, wow, kann man gleich zwei Sachen verbinden. Außerdem ist es herrlich, draußen zu sein. Ihr Lieben, guckt doch mal, wie ihr das für euch einpflegt. Und eine letzte Gewohnheit. Sei in der Liebe Gottes zu Hause. Und was meine ich damit? Es gibt ein Gebet von Paulus an die Epheser. Und das Gebet, das nehme ich uns nochmal vor Augen heute. Aus Epheser 3, Verse 14 folgende. Ich lese mal und ab 17 könnt ihr hier vorne mitlesen. Da sagt Paulus, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist.
Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, Länge, Höhe, Tiefe, diese Mammutbäume. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Die ihr nie umarmen werdet können. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Wie geht das, dass wir uns in der Liebe Gottes verwurzeln und gegründet sind? Wie geht das? Und ich möchte uns heute nahebringen, das hat viel damit zu tun, mit welchem Bild von dir selber und mit welchem Bild von Gott gehst du durch dein Leben? Was hast du für ein Gottesbild und was hast du für ein Bild deiner eigenen Identität? Was ist für dich wirklich real? Weißt du, also jetzt nicht nur mal Lippenbekenntnis, sondern weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du bedingungslos, abgrundtief von Gott beliebt bist? So geliebt, genau so wie du bist. Und ich kann dir das heute Morgen vielleicht nochmal klipp und klar zusprechen. Du bist geliebter, als du dir je vorstellen kannst, dass du es bist. Immer noch ein mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mit mehreren Geschwistern aufgewachsen seid. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, da waren wir 5 Geschwister. Und dann gibt es ja immer das, ne, ein bisschen konkurrieren und höher, schneller, weiter und so weiter. Und wenn man dann solche Sachen gemacht hat, und noch ein drauf und noch ein drauf. Und irgendwann hat jemand das gesagt, damit es nicht mehr zu toppen ist. Und immer ein mehr als du. Und das ist mir eingefallen dabei. Und immer noch ein größer. Immer noch ein höher. Wenn du denkst, die Liebe Gottes, jetzt weißt du wie. Und ich sage dir, und immer noch ein mehr. Und immer noch ein obendrauf. Und es wird noch getoppt. Und du denkst, du bist schon angekommen. Nein! Du bist gerade am Anfang. So wie ich gedacht habe, den Mammutbaum, den kann ich mal eben umarmen. Du siehst mich gar nicht auf dem Bild. Und die Liebe Gottes ist so eine viel größer. Und zwar so groß, dass ich sie nie begreifen werde. Und wie kann aus diesem Wissen, dass diese Liebe, die ich nie begreifen werde, dass das so eine Gewohnheit wird? Wie kann das werden? Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich anfange, wirklich so über mich zu denken, wie es dem Sinne Gottes entspricht. Meiner Identität gemäß. Als Königskind. Versuch doch mal zu überlegen. Du stehst morgens auf und weißt, dass du geliebt bist. Das weißt du einfach. Du gehst von Spiegel, ah, jetzt wird's spannend. Und du denkst nicht, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem, sondern du sagst, von Gott geliebt. Ich bin sowas von Gott geliebt, es ist nicht mehr zu toppen. Und das ist nicht irgendwie größenwahnsinnig, sondern das ist Wahrheit. Und dann können wir ja überlegen, wem glaubst du mehr? Glaubst du mehr dem, was Menschen in dich hineingesprochen haben? Oder was die Welt sagt? Du bist erst geliebt, wenn. Oder glaubst du dem Wort Gottes mehr, dass die Wahrheit ist und absolute Kraft? Du bist bedingungslos geliebt. Wir sind gestern in den Trauergottesdienst eingestiegen mit einem Vers aus Zephania 3, Vers 17, dass Gott sogar über dich jubelt, wenn er dich sieht. Oh, jetzt geht es ein paar von uns ein bisschen zu weit vielleicht. Kannst du ja lesen, Zephania 3, Vers 17. Und dann gehe ich eben in meinen Tag hinein, gehe so auf die Arbeit, begegne so auch schwierigen Menschen. Ich bin von Gott geliebt. Versuch das doch einfach mal durchzubuchstabieren. Du gehst doch so nach Hause. Du schläfst so wieder ein. Das ist mal eine Reise wert. Vielleicht morgen einfach mal so deinen Tag zu leben. Vielleicht sogar die nächste Woche. Vielleicht sogar als Lebensstil. Was ist denn, wenn mir Unrecht widerfährt? Ja, dann immer noch. Bade doch in dieser Liebe Gottes. Ja, wie geht das denn? Kann ich mich nicht einlassen in die Badewanne? Ihr Lieben, nehmt das zu euch. Wenn ihr euch bewusst seid der Liebe Gottes und ihr lebt damit, dann ist es wie, wenn du dich da reinlegst und das darf in alle Poren übergehen. Ich bin sowas von geliebt. Vielleicht musst du dir das gerade mal selber sagen. Ich bin sowas von geliebt. Und nichts kann dir mal Abbruch tun. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, übrigens sagt Römer 8. Das wissen wir doch. Wir müssen uns dem immer wieder bewusst werden. Vielleicht werden wir uns mal kurz bewusst. Atme mal ganz tief ein. Und wieder aus. Wie gut, dass wir das übrigens nicht entscheiden müssen. Dann würden einige nicht mehr leben. Und das ist eine gute Gewohnheit, ne? Dass wir einfach ein- und ausatmen. Super. Aber manche sind sehr kurzatmig. Vielleicht können wir einfach mal einatmen und sagen, ich bin von Gott geliebt. Und wir atmen wieder aus. Ja, ich bin wirklich geliebt. Ich bin von Gott geliebt. Ja, das bin ich. Das bin ich. Ihr Lieben, wir müssen uns dessen bewusst sein. In dieser schnelllebigen Zeit, in dieser Zeit, wo es uns eben nicht zugesprochen wird, dass wir von Gott geliebt sind. Wir singen ja hier dieses Lied, so ein guter Vater, das bist du. Und ich bin von dir geliebt. Ja, das bin ich. Ich bin geliebt. Ich muss in der Liebe Gottes baden. Das muss meine Gewohnheit werden. Das muss ich inhalieren. Ich möchte abschließen. Wenn es darum geht, Kraft zu schöpfen, dann haben wir uns zwei Bibelpassagen eben angeguckt, aus Kolosser und aus Epheser. Und beide benennen glasklar, um was für eine Portion von Kraft es sich hier handelt. Wenn wir nämlich in Christus verwurzelt sind und unsere Wurzeln tief in seinen Boden einstecken, senken, aus ihm schöpfen, was ist das für eine Portion von Kraft? Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Da müssen wir uns jetzt mal kurz reinlegen. Da müssen wir uns reinlegen. Weil wir das lesen und dann lesen wir weiter. Und wir glauben das gar nicht. Wenn es darum geht, in Christus verwurzelt zu sein und Kraft aus ihm zu schöpfen, dann ist es nicht mal so ein kleines Becherchen. Kleinen Schluck Kraft. Wovon ist hier die Rede? Was ist bitte die Fülle Gottes und der Reichtum Gottes? Come on! Die Fülle Gottes! Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt! Das ist unser. Die Fülle Gottes gilt uns. Und genauso im Epheser. Durch die mächtige Kraft Gottes, die in uns wirkt. Da müssen wir uns nicht auf den Kopf stellen oder irgendwo nach sonst wo reisen, um die zu finden. Die ist da. Aus der Verbindung mit Christus. Nur einzig und allein. Aus der Verbindung mit Christus. Ihr Lieben, keine Secondhand-Spiritualität. Du und ich, wir dürfen unsere Wurzeln ausstrecken. Und wir dürfen schöpfen. Und ich möchte zum Abschluss sagen, bitte, bitte lasst uns nicht zufrieden sein mit weniger als dem. Nicht mit weniger als der ganzen Fülle. Das ist nicht unverschämt, das ist normal. Das ist normal für Menschen, die mit Jesus leben, das ist normal. Du musst die Gegenwart Gottes kennen, in ihr zu Hause sein, sie verstoffwechseln, sie inhalieren, das muss deins sein. Aus allen Poren muss es sprießen. Und das kannst du nicht machen. Du kannst aber andocken. Lauft nicht ein in den sicheren Hafen der Gottesbeziehung, sondern raus aufs weite Meer. Nur einfach Christ sein, das geht nicht. Meine Beziehung mit Jesus hegen und pflegen, damit ich eben keine Trockenphasen in meinem Leben zulasse, sondern jedem Sturm gewachsen bin, geliebt meinen Weg mit ihm gehe. Dazu segne uns Gott. Amen.